Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum an der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und im heutigen Podcast wollen wir das Thema Facharztprüfung in der Kardiologie beleuchten. Das ist die letzte Hürde eines langen Weges. Man denkt, man hat das Medizinstudium geschafft und dann fängt schon wieder die Weiterbildungszeit an und dann muss man nochmal eine Prüfung machen. Und genau das soll heute das Thema sein. Und ich freue mich sehr, dass ich dafür Dr. Johanna Müller-Leisse grüßen darf, eine Kollegin von mir, die im April letzten Jahres ihre Facharztprüfung erfolgreich abgelegt hat. Und sie wird uns aus ihrer eigenen Erfahrung berichten, was man vielleicht im Vorfeld der Prüfung wissen sollte, was man beachten muss, wie man sich vorbereitet. Das können wir gleich mal alles besprechen. Johanna, herzlich willkommen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich kenne dich seit Beginn deiner Assistenzarztzeit in der Kardiologie und wir arbeiten seit vielen Jahren miteinander. Und ich war sehr froh und sehr stolz, dass du letztes Jahr Fachärztin geworden bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Freue mich drauf und auch interessant, dich jetzt mal in so einem anderen Format zu hören. Bin gespannt auf deine Fragen.
Ich habe viele Fragen. Wir fangen mal einfach an, Johanna. Wie fühlt es sich an, wenn man Fachärztin für Kardiologie geworden ist?
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass diese Frage kommt. Das ist so ein bisschen wie beim Geburtstag. Nee, ist natürlich eine große Hürde. Ich glaube, das ist wie bei allen wichtigen Meilensteinen im Leben. Das fühlt sich kurz sehr besonders an und man freut sich natürlich wahnsinnig. Man hat mehr Verantwortung, irgendwie ein bisschen breitere Schultern bekommen. Und dann ist es aber auch ganz schnell normal, so wie mit allen anderen Dingen, die man so erreicht im Leben. Also inzwischen habe ich mich da sehr dran gewöhnt. Es kommt ja auch darauf an, wo man arbeitet. Wenn man natürlich dann als Facharzt in eine Praxis geht, sich niederlässt, dann ändert sich natürlich viel mehr, als wenn man im Krankenhaus bleibt. Aber mehr Eigenverantwortung bleibt ja auf jeden Fall und das macht auch Spaß. Finde ich gut.
Also es ist eine ganz wichtige Station. Sicherlich auch, wenn es nur eine von vielen in so einer Ärztinnen- oder Arztlaufbahn am Ende ist, wie du sagst. Vielleicht können wir mal ganz vorsichtig anfangen. Man kämpft sich ja durch in der Regel 6 Jahre Weiterbildungszeit für den Kardiologen. Und dann denkt man sich irgendwann, okay, jetzt habe ich ja die Jahre rum, jetzt könnte ich ja mal Fachärztin werden. Was muss man dafür tun? Wie bist du da vorgegangen? Wartet man besser 6 Jahre oder sollte man sich vorher irgendwelche Gedanken machen? Und was muss man dann bei der Ärztekammer alles so anmelden? Wie würdest du das vorschlagen als Struktur?
Am besten so früh anfangen, wie es geht, ist ja auch für einen selber wichtig, dass man seine Rotation im Blick hat. Nach welcher Weiterbildungsordnung wird man jetzt Facharzt, Fachärztin? Welche ist die aktuelle? Also ich habe es eher zu spät angefangen. Ich würde so früh wie möglich, eigentlich kann man mit Berufseinstieg damit anfangen, sich mit der Weiterbildungsordnung auseinanderzusetzen. Dann hat man den Blick, dass man auch seine Inhalte bekommt, sei es in Form von Rotation, je nachdem, wie das dann an der entsprechenden Klinik üblich ist. Ich habe mir dann Ordner erstellt auf meinem Computer mit den Unterlagen. Kann man natürlich auch einen Ordner, kann man natürlich auch ausdrucken, wie einem das lieber ist. Aber wie hast du das gemacht?
Ja, so ähnlich. Ich plane meine Sachen häufig ein bisschen im Voraus. Also ich hatte den Ordner schon bereit und wollte dann auch schnell einreichen, ehrlich gesagt. Und dann muss man ja auch einiges zusammensammeln an Nachweisen. Man braucht erstmal das Zeugnis oder die Zeugnisse.
Genau, alles original oder beglaubigt, muss man dann ja auch wieder Zeit einplanen, das alles zu bekommen. Wo kriege ich das her? Alles mit Haken versehen. Ja, oder persönlich vorbeibringen, wenn das geht.
Genau, und dann reicht man alle Unterlagen ein. Und was passiert dann oder was bei dir passiert? Kriegt man dann einfach eine Einladung, kommen Sie zur Prüfung?
Ja, ich habe tatsächlich die Unterlagen nochmal zurückbekommen. Das passiert ja schon mal, habe ich schon von anderen gehört. Das ist ja auch immer ein guter Tipp, einfach mit denen zu reden, die das zuletzt gemacht haben, damit man keine Fehler macht. Bei mir gab es dann tatsächlich auch etwas zu bemängeln von der Ärztekammer. Die wollten dann noch eine Unterschrift von einem ehemaligen Klinikleiter und dadurch hat sich das alles verzögert. Also war insgesamt, habe ich nochmal nachgeguckt tatsächlich, um das vorzubereiten, hat bei mir alles ungefähr einen Monat gedauert. Also von Einreichung bis Rückmeldung, es fehlt was, war ein Monat. Dann, bis ich die fehlende Unterschrift hatte, das war ein bisschen schwierig, hat es nochmal fast einen Monat gedauert. Und dann hat es wieder einen Monat gedauert, bis ich die Zulassung bekommen habe. Und dann wieder ein paar Wochen bis zum Prüfungstermin. Und der war dann 1,5 Monate später. Von der initialen Einreichung hat sich das über 4 Monate gezogen, tatsächlich bis zum Prüfungstermin. Ja.
Das ist auch ein guter Punkt, was nochmal zeigt, wenn es irgendwie zeitkritisch wäre, für manche ist es das ja, weil dann Verträge auslaufen oder neue Verträge anfangen sollen oder neue Positionen erreicht werden sollen, dann muss man ein bisschen Vorlauf mit einrechnen.
Ja, aber da hat auch mehr Zeit zum Lernen.
Das hast du sicherlich dann auch die gesamte Zeit natürlich gemacht.
Klar, mir freigenommen.
Ja, wie ist das dann, wenn du den Prüfungstermin bekommst? Also du hast gesagt, das ist ein bisschen früher gewesen. Wusstest du schon, wer deine Prüfer dann sind? Kann man sich darauf einstellen, dass man vom Rhythmologen nur Rhythmusfragen kriegt? Wie war das bei dir?
Nee, das erfährt man am Tag der Prüfung. Also das war jedenfalls bei mir so. Prüfung war um 15 Uhr und da konnte man vormittags seine Prüfer erfahren, wenn man wollte. Also da gibt's dann auch manche, die sich dann dagegen entscheiden. So kurzfristig. Ich habe sie mir sagen lassen. Das kann dann natürlich auch verrückt machen, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was man für ein Typ ist. Wenn man sowieso entspannt ist, dann muss man das vielleicht auch nicht unbedingt machen. Wobei, dann schadet es auch nichts, es zu tun. Also ich habe mir dann nochmal die Prüfer angeguckt und habe dann auch tatsächlich noch kurzfristig ein bisschen was gelesen. Ob das jetzt zu empfehlen ist oder nicht, da kann man, glaube ich, ganz gut drüber diskutieren. Ist auch ein bisschen Typsache sicherlich.
Ein bisschen muss man sich ja auch selber beruhigen vor einer Prüfungssituation und man muss auch für den Tag vielleicht was zu tun haben. Also ist es gar nicht so schlecht, wenn du dich dann mit solchem Kram, meistens hilft es dann doch nicht mehr weiter, ne?
Ich habe von vielen gehört, dass sie dann einfach nur noch einen entspannten Vormittag hatten und wahrscheinlich ist das auch gut. Aber es gibt ja tatsächlich so Prüfungsprotokolle und es kann natürlich schon dazu führen, dass man dann eine Detailfrage nochmal vorher nachliest und dann exzellent beantworten kann. Und sonst hätte man sie vielleicht nur mit einer Note 2 beantworten. Das ist also sicherlich nicht notwendig, aber klar, wenn man Glück hat, gibt es ein Protokoll zu dem Prüfer und dann, wenn man noch mehr Glück hat, kriegt man genau die Frage gestellt. Ich hatte das tatsächlich bei einer Frage und die hätte ich auch sonst nicht so beantworten können. Aber ich wäre auch sonst nicht durchgefallen.
Ich wollte dich das gerade fragen, weil das war für mich in meiner Vorstellung so ein Unterschied zu Studiumsprüfungen, wo man ja sehr viel auch mit Altklausuren oder Altprotokollen bei mündlichen Prüfungen gelernt hat. Und ich wusste gar nicht, dass es das für radiologische Facharztprüfungen auch
gibt. Ja, ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ich habe das ehrlich gesagt bei Google eingegeben, das kam dann ganz schnell. Und habe ich tatsächlich gefunden von dem einen Prüfer. Und da gab es 2 Protokolle oder so. Ich weiß auch nicht, ob die Prüfer sich dessen bewusst sind, weil ich es auch so erstaunlich fand. Das fand ich aber auch schon bei der Staatsexamensprüfung, dass die dann auch tatsächlich diese Fragen stellen, die in den Protokollen drinstehen. Also zumindest teilweise.
Wenn du das vorbereitet hast, was wird da geprüft und worauf sollte man sich einstellen? Sind das eher praktische Fragen oder sind das einfach Fälle? Hier, ich habe mal einen Patienten gehabt, der kam mit den und den Beschwerden oder... Worauf sollte man sich einstellen in dieser Prüfungssituation und was kann man sich da an Vorbereitung für wünschen?
Genau, also eigentlich, wenn man jetzt nicht gerade Protokolle hat, was ja eigentlich Schwachsinn ist, lernt man ja für das Facharztleben und nicht für die Prüfung. Und die Prüfung ist auch so ausgerichtet. Die Prüfer kommen ja aus dem Arztleben und die stellen auch Fragen aus dem Leben. Also das habe ich auch von allen gehört und das war meine Erfahrung. Das steht auch in den Protokollen. Das ist meistens fallbasiert. Man bekommt ein EKG, ein Echobild, ein Röntgenbild. Also ich habe tatsächlich viele Bilder bekommen und Fälle präsentiert bekommen. Das ist ja auch das, was wir im klinischen Alltag machen. Also es ist schon ein anderes Lernen als jetzt auf Staatsexamen. Also viel Verständnis und viel allgemeines Verständnis. Und ich glaube, wenn man dann die eine oder andere Detailfrage nicht beantworten kann, weil man eben das Protokoll nicht gelesen hat, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Sondern es geht eben darum, ist man Kardiologe ausreichend, um den Facharzttitel dann zu verdienen? Ich glaube, das ist man in der Regel nach dieser Zeit auch. Wenn man sich im Rahmen der Weiterbildung eben auch schon mit den Dingen beschäftigt hat und die Dinge mal hinterfragt hat und sich dabei wohl gefühlt hat, am Ende dann auch bereit, denke ich.
Wie hast du dich dann konkret vorbereitet oder was würdest du anderen Kolleginnen und Kollegen auf den Weg geben, wie sie sich dann vorbereiten sollten? Wenn man sagt, ja, guck dir mal spannende Fälle an, dann hat man die ja vielleicht mal ab und zu mitgesammelt, aber man möchte ja sich ja jetzt eine gewisse Zeit auf diese Prüfung vorbereiten. Wie hast du das gemacht? Wie würdest du es empfehlen zu machen?
Also idealerweise hat man die Fälle alltäglich. Das heißt, ich denke, die beste Prüfungsvorbereitung ist einfach schon im alltäglichen Arztleben, sich mit den Patienten so zu beschäftigen, als wäre man Facharzt. Wie würde ich selber entscheiden? Was ist der Hintergrund? Vielleicht auch da schon mal eine Leitlinie aufmachen. Genau, die Dinge hinterfragen schon beim Tun, da kriegt man die Fälle ja in der Regel zusammen. Was ich gemacht habe ist, und das würde ich auch empfehlen, also rechtzeitig anzufangen, dann, man möchte sich ja schon auf so eine Prüfung vorbereiten und nicht darauf spekulieren, dass es schon reicht, was man jetzt in den 6 Jahren mitgenommen hat. Und von daher würde ich empfehlen, dass man sich einen Plan macht tatsächlich. Gibt es natürlich extra Bücher. Ich habe mir tatsächlich sogar eins gekauft, das habe ich aber gar nicht benutzt. Man braucht wirklich einen Plan, dass man nichts vergisst, dass man irgendwie strukturiert durchgeht und auch für sich weiß, dann und dann bin ich durch mit dem Stopp, den ich mir vorgenommen habe und dann habe ich auch Zeit zum Wiederholen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, das Wiederholen, gerade weil es eine mündliche Prüfung ist. Wir müssen die Sachen natürlich sitzen, man muss es ja nicht nur im Multiple Choice erkennen, sondern man muss darüber sprechen können, darüber diskutieren können und deswegen finde ich Wiederholen ganz wichtig und am besten, ich habe das nicht gemacht. Ich habe immer so vor mich hingesprochen. Das finde ich auch in Ordnung als Wiederholung. Aber am besten, denke ich, ist es, wenn man irgendwie eine Lerngruppe hat. Einen Lernbuddy meinetwegen. Also wiederholen, gleichzeitig darüber sprechen und diskutieren üben. Es macht auch Spaß. Also das würde ich, glaube ich, jedem empfehlen, dass man eine Lerngruppe macht. Das haben auch viele gemacht, die ich kenne. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe ja, wie gesagt, vor mich hingesprochen als Wiederholung. Fand ich auch okay. Hauptsache, man wiederholt und man verinnerlicht und ist sicher, dass man das Wissen auch aktiv parat hat und nicht nur passiv. Ne? Also irgendwie das Wissen aufnehmen in Form von Gelesenem, wenn man das mag, in Form eines Buches, wenn man das mag oder in Form der Leitlinien oder ich höre sehr gerne Dinge auf dem Weg hier und dorthin auf dem Fahrrad. Ich habe also viel gehört zum Lernen und dann eben das in irgendeiner Form aktive Wiederholen, glaube ich, ist ganz wichtig und würde ich jedem empfehlen vor so einer mündlichen Prüfung.
Ja, und Plan, hast du gesagt, das ist wahrscheinlich auch wichtig. Das kennen wir ja auch aus dem Staatsexamen. Da musste man ja sich auch durch alles nochmal durchkauen. Und man neigt ja häufig dann doch dazu, das, was man gut kann und eh immer schon betrieben hat die letzten Jahre, das liegt einem näher. Dann kann man da sich lange, lange mit beschäftigen und vielleicht auch nochmal in die Details eintauchen. Aber es gibt auch Themen, die ein bisschen links liegen bleiben, auch während einer Weiterbildung, die vielleicht auch in der Klinik nicht so häufig sind oder so. Und die müsste man sich natürlich auch nochmal angucken, wenn man wirklich die volle Breite dann parat haben will. Also sowas wie...
Man stelle sich vor, man hat was vergessen, komplett.
Ja, das passiert ja schnell, wenn man diesen Plan eben nicht hat. Wäre mir auch so gegangen.
Ja, absolut.
Angeborene Vizien oder so, und das ist selten und beschäftigen sich nur wenige mit. Vielleicht ist das nochmal so ein Punkt vor der Facharztprüfung, das nochmal zu...
Ja, absolut. Auch die eigenen Lücken kennen.
Ja.
Ich habe mir tatsächlich einen individuellen Plan gemacht, also wo ich einmal alle Themen reingeschrieben habe. Da habe ich dann auch mein Buch, was ich ja nicht genutzt habe, aufgeschlagen und habe im Inhaltsverzeichnis mir die Themen angeschaut und habe auch für mich selber entschieden, wie lange ich wohl unbedingt für jedes Thema brauche. Weil ich eben Rhythmologie gern mag, habe ich das zum Beispiel komplett weggelassen. Und andere Themen, wo ich auch das Gefühl hatte, da habe ich im klinischen Alltag sehr viel Erfahrung, die habe ich dann auch nicht so intensiv gelernt wie andere Themen, von denen ich wusste, dass ich da weniger Erfahrung habe. Und am besten wäre es wahrscheinlich sogar, wenn man weiß, wo seine Schwächen sind, sich auch speziell für diese Bereiche vielleicht einen Kollegen zu suchen, der vielleicht gerade da Stärken hat. Ich glaube, das wäre das Allerbeste, wenn man dann sagt, okay, ich habe nicht so viel mit diesem und jenem am Hut und dann treffe ich mich aber mit Kollege, Kollegin XY. Dann können wir unsere gemeinsamen Stärken und Schwächen teilen im Gespräch. Das wäre, glaube ich, echt super.
Ja, weil die Prüfung ja auch ein Gespräch ist am Ende mit Kollegen.
Genau.
Und man ein bisschen was zu erzählen haben muss einfach.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, die meisten lernen ja berufsbegleitend. Das heißt, man hat ja nicht so viel Zeit. Man fängt da mehrere Monate vorher an. Das habe ich jedenfalls gemacht. Tut man ja auch allein schon, weil es von Einreichung bis zur Prüfung mehrere Monate dauert. Ist ja auch schade, diese Zeit dann irgendwie mit einem Lernen zu verbringen, was einem zu später nichts bringt oder was einem keinen Spaß macht. Ich meine, wir haben uns das Fach ja alle ausgesucht. Deswegen denke ich, ist schon sinnvoll, das Lernen auch so zu gestalten, dass es einem Spaß macht und dass es auch nachhaltig ist, dass man eben auch später, wenn man dann als Facharzt die Verantwortung hat, auf das Wissen zurückgreifen kann. Ich glaube, bestehen tut man ja in der Regel sowieso, aber man sollte diese Zeit irgendwie nutzen, auch für sich. Das ist eigentlich echt eine schöne Chance, dieses Lernen auch. Und würde ich mir schön gestalten und am besten vielleicht mit jemandem zusammen.
Ja, du hast das eben so gesagt. Würde man die Prüfung auch ohne Lernen bestehen?
Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon. Wenn man die Jahre vorher so verbracht hat, wie man das auch eigentlich tun sollte. Und wenn man wenig Zeit hat, würde ich empfehlen, aber sich eben seiner Lücken bewusst zu sein, wenn sie denn vorhanden sind und dass man zumindest dann da wirklich bewusst lernt. Ich habe auch gewisse Bereiche einfach weggelassen, weil ich wusste, da reicht meine Erfahrung. Und wenn man eine perfekte Weiterbildung hatte und sich immer perfekt im klinischen Alltag informiert hat, dann, klar, kann ich mir auch vorstellen, dass das jemand auch in, dass man gar nicht lernen muss, schon schwer vorstellbar, weil doch umfangreich, aber doch, ich glaube, allein fürs Bestehen kann das sicherlich sogar ausreichend sein. Aber das kann man natürlich nicht empfehlen, zu riskieren.
Wir wollen das jetzt nicht empfehlen, sicherlich. Aber am Ende ist es ja schon so, dass man sich 6 Jahre lang mit Kardiologie beschäftigt hat und da muss ja auch irgendwas bei hängen geblieben sein, allein über die Erfahrungen, die man dann so hatte. Aber
genau, und wie gesagt, die Prüfer kommen ja auch aus dem Alltag. Die schlagen ja auch nicht das Lehrbuch auf, um sich da eine Frage rauszusuchen. Sondern die fragen ja auch Sachen, die man halt auch einfach sieht, denke ich.
Wir sind ja auch ein Fach, was gnadenlos viele Leitlinien hat, die dann auch noch 80, 90, 100 Seiten stark sind. Hast du dir die alle nochmal vorher angeschaut oder hast du eher gesagt, nee, ich gucke mir mal ein klinisches Lehrbuch an und hast dich an der Klinik orientiert?
Nee, ich habe tatsächlich schon auch mit Leitlinien gearbeitet. Das ist ja auch die Frage, wie man ansonsten gern arbeitet. Ich hatte mir so ein Kompendium besorgt und dann habe ich das doch nicht gemacht. Da markert man dann wahrscheinlich alle möglichen Sachen an und danach ist das im Schrank und dann geht man ja nicht nochmal hin und holt sich diese alten Schinken raus. Und wenn man jetzt mit Leitlinien arbeitet, ich meine, es gibt Leitlinien-Apps. Die Leitlinien werden immer wieder aktualisiert. Man weiß also, auf welchem Stand man war. Ich habe eine Hepatitis-Leitlinie von dann und dann gelesen. Und jetzt gibt es eine neue. Dann weiß man, okay, dann kann man sich die wieder angucken. Also das ist für mich irgendwie auch was, was man erstens schon vorher eventuell benutzt, also vor der Facharztprüfung nutzt man eventuell schon die Leitlinien im klinischen Alltag und auch nach der Facharztweiterbildung nutzt man eventuell die Leitlinien. Also das tue ich jedenfalls so. Deswegen habe ich auch auf die Facharztprüfung mit Leitlinien gelernt, aber da das natürlich sehr trocken ist, sollte das nicht das Einzige sein. Aber Leitlinien in Kombination mit zum Beispiel Gesprächen finde ich zum Beispiel eine gute Sache. Und natürlich muss man ja in den Leitlinien auch nicht alles lesen. Man kann ja die Überschriften angucken und dann ein bisschen was raussuchen für sich.
Ja, finde ich gut und finde ich wichtig und war für mich auch wirklich nochmal so ein Zeitpunkt damals, wo ich mir wirklich alle Leitlinien nochmal angeguckt habe.
Hast du auch mit Leitlinien gelernt?
Ja, extrem. Ich mag die so wie du und habe mir aber natürlich nicht alle bis dahin wirklich im Kleinen und Detaillierten durchgelesen, habe ich aber dann zur Prüfung tatsächlich noch einmal gemacht. Und da habe ich sehr viel bei gelernt. Es war sehr interessant, aber wie du gesagt hast, das ist auch nur Leitlinie. Da sieht man natürlich dann nicht so viele Bilder, wie du gesagt hast, also irgendwelche Koronaranomalien oder Echobilder oder so, die muss man sich dann nochmal woanders besorgen.
Absolut. Und ich glaube, diese Bilder sind wirklich wichtig. Also wenn man da irgendwo Schwächen hat, dann muss man da sich Bilder reinziehen, in die Katheterkonferenz gehen, wenn man das vorher nicht schon regelmäßig getan hat, sich Echobilder angucken, sich CT-Bilder vielleicht angucken, Röntgenbilder angucken. Also EKG ist natürlich total wichtig. Das würde ich absolut empfehlen. Ja. Ich glaube auch, niemand lässt einen durchfallen, wenn man irgendeine Leitlinienempfehlung, also wenn man jetzt da den Empfehlungsgrad und den Evidenzgrad nicht genau weiß. Deswegen, ich glaube, das ist schon optional mit den Leitlinien, aber ich finde es hilfreich. Es ist nicht so trocken wie der Herold zum Beispiel.
Wenn du jetzt Prüfer wärst, was wäre denn deine Lieblingsfrage in einer Facharztprüfung? Worauf müsste ich mich vorbereiten, wenn du mich prüfen würdest?
Wenn ich wüsste, dass ich dich prüfe, dann müsste ich natürlich länger überlegen, weil würde ich natürlich versuchen, etwas zu prüfen, was du nicht weißt. Aber ich würde natürlich am liebsten EKGs prüfen, weil ich natürlich EKGs sehr gerne mag. Ich finde auch so Verständnisfragen immer toll. Also Studenten fragen mich immer so Sachen wie, gibt es eine isoelektrische Linie zwischen der P-Welle und dem QRS-Komplex? Oder wieso ist der QRS-Komplex breit bei einer Ventrikulantarikardie? Das ist natürlich ein bisschen zu effe vielleicht für die Facharztprüfung, aber so in die Richtung. Ich würde vielleicht fragen, warum sieht die FBI-Tachykardie aus, wie sie aussieht? Oder ich würde ein EKG zeigen mit intermittierendem Blockbild und fragen, wie das zustande kommt und warum das gefährlich ist.
Die Fragen, die könnte ich mir dann schon mal vorstellen. Das ist schon mal hilfreich.
Ja, für dich wäre das natürlich nichts. Und ich finde es auch schwierig bei so Verständnisfragen als Prüfer. Was macht man, wenn jemand weiß, dass etwas so ist, aber überhaupt nicht versteht, warum? Wie geht man dann damit um in der Bewertung? Aber Gott sei Dank bin ich ja noch kein Prüfer.
Und wenn, dann haben wir jetzt schon mal das Prüfungsprotokoll für die Kollegen. Okay, du hast das eben schon erwähnt, dass das ja schon auch eine Stresssituation für sehr viele Leute ist, die in so eine Prüfung gehen. Also manche sind abgebrüht und denen macht das nichts aus und die lernen auch nicht für die Facharztprüfung, hast du auch gesagt. Aber für die meisten ist das die Prüfungssituation nach 6 Jahren, in die man mal wieder gerät. Und dass dich das nicht ganz kalt lässt, hast du auch schon angemerkt. Wie war da denn deine Strategie oder was hättest du da für Tipps, wie man da am besten sich vorbereitet, außer jetzt vom Fachlichen her?
Ich glaube, die fachliche Vorbereitung ist wahrscheinlich das Wichtigste für auch die psychische Vorbereitung. Also ich gehöre auf jeden Fall auch eher zu den Leuten, die vor so Prüfungen Respekt haben. Und ich kann mich an einige Fragen erinnern, aber auch nicht an alle. Ich glaube, das ist wie so eine retrograde Amnesie, weil man eben aufgeregt war. Zu viel Aufregung ist natürlich nicht gut für die Konzentrationsfähigkeit. Aber ich glaube, das Beste, wenn man so ein Typ ist, der da nervös ist, ist wirklich gut vorbereitet zu sein. Und wenn man weiß, man ist gut vorbereitet, sich das natürlich auch zu sagen und echt so positiv, wie es irgendwie geht, in so eine Prüfung reinzugehen, ne, mit möglichst breiten Schultern und einem guten Selbstvertrauen. Und dazu gehört natürlich einfach auch, dass man gelernt hat. Und wenn man nicht ausreichend gelernt hat, muss man vielleicht mit Tricks versuchen, sich gut zu fühlen. Das weiß ich jetzt nicht. Tief ein- und ausatmen und so weiter. Also sich ordentlich anziehen, dass man sich wohlfühlt. Und vielleicht hilft es auch, dass man sich irgendwas Schönes vornimmt für danach. Dass man sich irgendwie freut auf diese Prüfung und nicht so, wie es auch viele machen, oh Gott, und ich sage das dann keinem. Und nicht, dass ich da durchfalle, sondern bekommt das jemand mit. Ne? Vielleicht nimmt man sich gerade irgendwie was Schönes vor, damit das irgendwie auch ein positives Ereignis ist, auf das man sich dann freuen kann. Oder man könnte vielleicht auch die Prüfung spielen. Das kann man ja auch machen. Bei mir saßen die Prüfer rechts und links vor mir. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Weißt du noch, wie die bei dir saßen?
Neben dir?
Beides schräg, rechts und links schräg sozusagen an der anderen Tischkante. Vielleicht kann man sich so eine Prüfungssituation vorher einmal vorstellen. Das könnte ich mir auch denken, dass das hilft, dass man sich schon mal vorgestellt hat, ich sitze hier, wie setze ich mich vielleicht hin, dass ich mich wohlfühle. Hinterher sitzt man dann da und dann steckt man ein Bein über das andere und dann doch wieder zurück oder so. Oder macht etwas nervös mit den Händen. Vielleicht hilft es, dass man sich schon mal in die Situation sozusagen in Gedanken reinversetzt. Könnte ich mir vorstellen.
In der Lerngruppe, die du ja auch sehr befürwortet hast, könnte man das also auch schon mal
machen.
Ich glaube, dass das etwas ist, was man ja sonst auch nicht so macht. Wir sprechen zwar mit Patienten und erklären denen eine Erkrankung, aber wir erklären ja sonst nicht so häufig, außer jetzt in irgendeiner Teaching-Situation, erklären wir ja nicht wirklich, wie entwickelt man jetzt irgendeinen Fall, was ist die Diagnostik, was sind die Differentialdiagnosen. Auch sowas kann ja Sicherheit geben, wenn man sich da so einen roten Faden durchlegt. Wenn ich was über Herzinfarkt erzählen soll, dann erzähle ich erstmal was zu Diagnostik oder zu Risikofaktoren, zu Einstellungen, dann zur Koronarangiographie, zu Standardprojektionen in der Koronarangiographie. Und wenn man dann schon mal den roten Faden für sich innerlich entwickelt hat, dann muss man sich den nicht erstmalig ausdenken in der Prüfungssituation. Und wenn dann jemand spezifisch direkt einsteigt und was nach Koronarangiographie fragt, dann kann man einfach da anfangen und weiß aber, ja, von da aus komme ich üblicherweise nochmal zu dem nächsten Thema.
Genau, das ist eine gute Idee. Dass man wie so seine Schubladen aufmacht, ne? Aus denen, die man sozusagen gelernt hat und sich dann sofort wohlfühlt, weil man weiß, über Aortenklappenstenose habe ich jetzt schon so oft gesprochen in unserer Gruppe oder alleine vor mich hin, was weiß ich, aber super, diese Schublade kenne ich. Und dann hat man vielleicht direkt ein gutes Gefühl, ja. Ich habe gerade gedacht, was ja noch eine Idee sein könnte, ist, ne, wenn man so ein nervöser Typ ist, dass man vielleicht auch mal einen Schluck Wasser nehmen kann oder sowas. Ne? Das weiß ich jetzt nicht.
Auf Zeit spielen, meinst du?
Ja, nicht spielen, aber in der Nervosität geht ja irgendwie alles schneller. Und vielleicht hilft es genau, dass man einfach ein bisschen zur Ruhe kommt, ne? Und die Frage auch in Ruhe wirken lässt, bevor man irgendwie vorschnell nervös irgendwas antwortet. Ne? Gerade wenn man vielleicht nicht ganz sicher ist mit der Antwort. Ich glaube, dann ist das besonders wichtig, so ein bisschen nachzudenken, bevor man spricht.
Ja, das haben wir damals vor dem mündlichen Staatsexamen. War das so ein Tipp, wie man sich auch durch die Prüfung manövrieren kann? Ich muss sagen, ich bin darin nicht besonders gut und ich habe es auch nicht so gemacht, aber da gab es auch den Tipp, man soll weit ausholen, wenn man irgendwas beantwortet, um überhaupt mal in den... natürlich nicht in die Länge ziehen, aber um überhaupt erstmal die Sicherheit zu bekommen, so, das ist jetzt mein Redepart und jetzt fange ich mal an. Und dann kommt man so langsam in den Fluss und dann kann man einen Gedanken entwickeln und natürlich auch die Frage beantworten, jetzt nicht um den heißen Brei herumreden. Das war damals eine Empfehlung, die einem Sicherheit geben kann. Und sowas kann man natürlich auch trainieren. Wenn man jetzt ein Staatsexamen macht, ist das vielleicht noch wichtiger, weil man da auch in einer ganz anderen Position ist und noch viel jünger und so. Ich glaube, das braucht man als fast fertiger Facharzt oder Fachärztin nicht mehr unbedingt, aber das ist natürlich, um Sicherheit zu geben, ist das wahrscheinlich immer noch eine valide Methode, auch in der Facharztprüfung.
Genau, habe ich auch nicht gemacht, finde ich aber auch logisch, dass das voll ist. Ich glaube, was man nicht machen sollte, ist, wenn man eine Frage nicht beantworten kann, dann irgendwie weit auszuholen in der Hoffnung, dass das dann nicht auffällt. Weil ich glaube, wenn sich so ein Prüfer eine Frage überlegt, dann wartet er schon auf die Antwort. Und selbst wenn man noch so lange redet, am Ende, wenn man sie nicht beantwortet hat, glaube ich, wird die nochmal kommen. Also ist jedenfalls meine Einschätzung. Ich glaube, wenn man eine Frage nicht beantworten kann, muss man es leider wohl oder übel eingestehen. Ich glaube, sonst wird es nicht besser.
Vielleicht muss man auch nochmal sagen, das Ziel der Prüfer, würde ich jetzt mal voraussetzen, ist auch nicht, irgendwelche Leute rauszuprüfen, auch wenn ich bei deiner Vorbereitung für meine Prüfung jetzt ein bisschen das Gefühl hatte, dass aber das Ziel ist ja eigentlich einmal zu bestätigen, okay, das ist ein valider Facharzt, der hat verstanden, worum es in der Kardiologie geht. So würde ich hoffen, gehen die meisten Prüfer auch da rein. So würde ich jedenfalls in die Prüfung gehen. Und dann möchte man ja einmal bestätigt wissen, okay, das kann er, das kann sie nicht. Dazu gehört vielleicht auch mal, dass ein Kardiologe jetzt nicht alles abdeckt und vielleicht dann auch nicht alles weiß. Ich glaube nicht, dass nur wenn man eine Frage nicht beantworten kann, man dann durch die Prüfung fällt. Da muss schon einiges mehr passieren.
Genau, ich glaube auch, manche Prüfer, die prüfen wahrscheinlich immer tiefer und tiefer, vielleicht auch bis dann irgendeine Frage mal nicht beantwortet werden kann. Ne? Einfach auch aus Interesse und eine Prüfung, jetzt bei der Facharztprüfung gibt es vielleicht nur bestanden und nicht bestanden, aber normalerweise gibt es ja auch eine Graduierung und wenn man eben Prüfer ist und das auch kennt, ist ja ganz normal, dass man einfache und schwere Fragen stellt und es muss gar nicht der Anspruch sein, jede Frage perfekt zu beantworten. Man muss sich halt sicher sein, dass Facharzt reif ist, auch für sich. Ne? Wenn man für sich das Gefühl hat, ich bin bereit dafür, dann denke ich, werden die Prüfer das auch so sehen.
Da sind wir dann auch bei der Prüfatmosphäre. Wie war die bei dir? War das ein nettes Gespräch?
Absolut. Das war sehr nett und genau, wie ich gesagt habe, Fälle. Natürlich bleibt es immer eine Prüfungssituation. Aber die waren total freundlich und ich kann mir das auch nicht anders vorstellen. Ich stelle mir vor, es ärgert einen Prüfer, wenn man Unwissen dann auf ungeschickte Art und Weise vertuschen will. Aber ich glaube, ansonsten gibt es keinen Grund von irgendeiner Seite, sich nicht wohlwollend gegenüber eingestellt zu sein. Das habe ich auch gemerkt. Also die waren freundlich und dieses Fälle zeigen, was glaube ich sehr üblich ist, das erinnert ja auch so ein bisschen an Klinikalltag und macht ein bisschen weniger Prüfungssituation. Aber ist und bleibt natürlich eine Prüfungssituation, aber ich denke eine nette. Ich habe auch noch von niemandem was anderes gehört. Ich kenne persönlich auch niemanden, der mir erzählt hat, dass er durchgefallen wäre. Klar, mal schwere Fragen gehört oder so. Also in meinem Staatsexamen, weiß ich noch, da hatte ich einen Prüfer, da habe ich einfach nicht so richtig verstanden, worauf der hinaus wollte und habe es dann glaube ich wirklich nicht so beantwortet, wie er wollte, aber deswegen hat er mich dann trotzdem auch nicht durchfallen lassen. Durchfallen tut man ja wirklich nur, wenn man, wie gesagt, wenn man wirklich auch einfach nicht facharztreif ist. Ich glaube, sonst braucht man da keine Angst haben. Vielleicht hilft es auch, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, wenn ich durchfalle, dann muss ich eben noch ein bisschen lernen.
Eben hast du noch gesagt, eher positive Gedanken wären hilfreich.
Ja, positiv, ja, genau, das stimmt. Aber, ach, ich weiß nicht. Ich meine, für mich, auch wenn ich auf jeden Fall positiven Gedanken in die Prüfung gegangen bin. Ich habe mich auch tatsächlich drauf gefreut, vor allem dann halt, wenn sie fertig ist. Ich für mich persönlich finde es schon hilfreich, wenn etwas nicht ausgeschlossen ist. Es ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Vielleicht hat man ja wirklich was vergessen zu lernen und hat es im ganzen klinischen Alltag noch nicht gesehen. Das ist ja nicht unmöglich. Ich glaube schon, dass es dann hilft, sich vorher einmal gesagt zu haben, die Welt geht nicht unter, wenn ich diese Prüfung jetzt nicht bestehe. Das ist ja auch einfach so. Man kann die ja nach ein paar Monaten wiederholen, in der Regel, und das kann einen auch ein bisschen entspannter in die Prüfung gehen lassen.
Okay, aber wie nicht anders zu erwarten, hast du die Facharztprüfung bestanden mit Bravour. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Ich habe es doch geschafft.
Oh, danke.
Was hast du nach der Prüfung gemacht? Du hast gesagt, das ist wichtig, dass man sich das vornimmt. Was hast du gemacht?
Ja, das stimmt. Also wir sind auf jeden Fall dann weggefahren 2 Tage. Das muss man natürlich jetzt nicht machen. Das ist natürlich dann das Allerschönste. Das reicht vielleicht auch, wenn man schön irgendwie essen geht oder irgendwie mit Familie oder Freunden Zeit verbringt. Oder man kann sich vielleicht auch etwas schenken zur Facharztprüfung.
Sich selbst was schenken. Ja, finde ich gut.
Ja, wenn man jetzt nichts von anderen Geschlechtern bekommt, könnte man das im Zweifel auch machen.
Wir haben ja gesagt, das ist ein wichtiger Meilenstein. Den gibt es danach dann nicht nochmal, also Geschenk könnte man schon sich machen. Ja, finde ich gut. Wir sind fast am Ende der Podcast-Folge angekommen. Eine Sache fehlt noch und ich frage meine Gäste immer am Ende der Folge nach ihren 3 persönlichen Do's and Don'ts zum jeweiligen Thema. Was wären deine 3 Do's and Don'ts für die Facharztprüfung?
Also meine Do's wären, wie gesagt, wenn möglich einen Lernpartner suchen oder sonst mit sich selber Lernpartner spielen. Vor mündlicher Prüfung auch mündlich üben. Das wäre auf jeden Fall wichtig. ausreichend Zeit einplanen, auch zum Wiederholen. Als zweites und als drittes, weil es sehr praxisnah ist, Bilder angucken, EKG-Bilder angucken, Kurbo-Bilder angucken. Und als Don'ts würde ich mal sagen, wenn man was nicht weiß, nicht versuchen, drumherum zu reden, nicht für die Prüfung lernen, sondern für den klinischen Alltag später in der Verantwortung und sich nicht verunsichern lassen. Und mit Selbstvertrauen reingehen in die Prüfung. Das war jetzt eigentlich ein Du, aber egal.
Ja, das passt, weil wir ja gesagt haben, wir müssen positiv da rangehen. Ja, Johanna, ganz herzlichen Dank. Das war eine sehr schöne Folge. Danke, dass du deine Erfahrungen da geteilt hast und auch ein bisschen...
Gerne, ich danke auch.
Ja, man muss ja auch ein bisschen... von sich preisgeben, wenn man über seine eigene Prüfungssituation oder Prüfungsangst...
Habe ich jetzt was Schlimmes gesagt?
Ich glaube nicht. Und ich hoffe, dass wir irgendwie damit auch ein bisschen helfen konnten, den Kolleginnen oder Kollegen, die sich da gerade mit beschäftigen und kurz davor stehen. Ich fand es jedenfalls spannend. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Ja, und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren und lade Sie herzlich ein zu den nächsten geplanten Folgen. Wir haben schon einiges in der Pipeline. Das eine der nächsten Themen wird sein, Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Wir werden sprechen über erfolgreich publizieren, da freue ich mich schon drauf. Wir haben auch weitere interessante Themen und Gesprächspartner. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören beim CardioBeat, dem Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.